auf diplomatischem Weg zu beenden. Auch Vertreter der Ukraine und Spitzenpolitiker aus den USA nehmen an diesem Treffen teil. Mehr jetzt in den Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die USA und mehrere europäische Länder sprechen heute in Paris über mögliche Auswege aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aus Washington sind US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff angereist. Witkoff hatte in der vergangenen Woche erneut in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Außerdem sind auch Unterhändler der Ukraine zu Gesprächen in Paris. Ob es zu einem gemeinsamen Treffen in großer Runde mit den USA kommen wird, ist allerdings unklar. Die Botschafter von Russland und Belarus dürfen nicht an der zentralen Gedenkfeier des Bundestags zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai teilnehmen. Das hat die Parlamentsverwaltung entschieden. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kastolnik.
Die Parlamentsverwaltung beruft sich auf eine interne Einschätzung des Auswärtigen Amts, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin heißt es, es steht zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine missbräuchlich in Verbindung bringen wird. Um russischer und belarussischer Propaganda, Desinformation und Geschichtsverfälschung zu begegnen, sollen russische und belarussische Vertreter grundsätzlich nicht zu Gedenkveranstaltungen im Inland eingeladen werden. Am Mittwoch war der russische Botschafter Nechayev bei einem stillen Gedenken auf den Seeloer Höhen in Brandenburg erschienen. Der ukrainische Botschafter Makeyev war der Veranstaltung ferngeblieben und hatte die Teilnahme Nechayevs heftig kritisiert.
Der Hörsaal der Humboldt-Universität auf dem Campus Nord in Mitte wird für Wochen nicht nutzbar sein. Möglicherweise können auch erst nach Monaten dort wieder Vorlesungen gehalten werden. Martin Grunwald, RBB 24.
Schon jetzt sei klar, dass die Beschädigungen in dem Raum so gravierend seien, dass der Hörsaal für längere Zeit nicht für die Lehre zur Verfügung stehen wird, teilte das Präsidium der Universität mit. Vorlesungen und andere Veranstaltungen müssten verlegt oder digital angeboten werden. Der Hörsaal war gestern Nachmittag besetzt und anschließend von der Polizei geräumt worden. Unter anderem hatten die Besetzer gewaltverherrlichende Parolen sowie Symbole der als Terrororganisation eingestuften Hamas an die Wände des Hörsaals geschmiert.
Die Polizei hat im sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen das Elternhaus eines 16-Jährigen durchsucht. Dort wurden giftige Substanzen gefunden. Nach Angaben des sächsischen Landeskriminalamtes wird der Jugendliche verdächtigt, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Aus Dresden, Oliver Riebel.
Dem deutschen Jugendlichen wird vorgeworfen, in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses giftige Substanzen hergestellt und gelagert zu haben. Dazu gehöre unter anderem Rizin, das eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes ist. Was der junge Mann damit vorhatte, ist noch unklar und soll ermittelt werden. Auf den Fall aufmerksam geworden war die Polizei durch den Hinweis eines Chemikalienhändlers. Das Gelände ist abgesperrt, inklusive sämtlicher Zufahrtsstraßen. Ein Haftbefehl ist nicht beantragt worden. Der Jugendliche ist nicht vorbestraft.
Der Energieversorger Vattenfall erhöht zum Juli die Strompreise in Berlin um 8%. Als Grund für die Preiserhöhung nennt das Unternehmen steigende Netzentgelte, die einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises ausmachen. Zuletzt hatte Vattenfall die Preise im Februar 2023 erhöht. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von knapp 2200 Kilowattstunden bedeutet die Änderung Mehrkosten von knapp 7 Euro im Monat. Nach der Ringbahnbrücke ist jetzt auch die Westendbrücke der A100 in Berlin-Charlottenburg komplett abgerissen. Wie das zuständige Unternehmen mitteilte, muss noch Schutt weggeräumt werden. In den kommenden Tagen werde die Anlage wieder der Bahn übergeben. Geplant ist, dass die S-Bahnen ab dem 28. April wieder fahren. Der Geschäftsbereichsleiter der Autobahn GmbH Seidel hat heute auf Radio 1 vom RBB gesagt, er rechne damit, dass die neue Ringbahnbrücke der A100 schneller als üblich fertiggestellt werden kann. Nach einer Gewalttat in Berlin-Britz ist eine Frau gestorben. Die Polizei hat sie laut Mitteilung im Hausflur eines Mehrfamilienhauses gefunden. Die Frau lag dort schwer verletzt, Reanimierungsversuche blieben erfolglos. Anschließend wurde ein 44-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt zu den Hintergründen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Richtung Oder nice, sonnig mit bis zu 29 Grad. Nach Westen hin teils kompakte Wolken, hier maximal 18 Grad. Aktuell in Berlin Tempelhof 21 Grad und in Treptow 23, in Neuruppin 19 und in Forst in der Lausitz 24 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter möglich bei 14 bis 23 Grad. Die Zeit 13.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
An Christine Schenten hier, schönen Mittag Ihnen. Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Der Bundestag veranstaltet an diesem Tag daher eine große zentrale Gedenkfeier, zu der fast alle in Deutschland akkreditierten Botschafterinnen und Botschafter eingeladen sind. Nur nicht die Botschafter aus Russland und Belarus. Denn die, so fürchtet das Auswärtige Amt, könnten den Gedenktag instrumentalisieren. Sie werden daher nicht eingeladen. Bereits gestern hatte die Teilnahme des russischen Botschafters beim stillen Gedenken in Selo an die Schlacht dort vor 80 Jahren für scharfe Kritik gesorgt. Wie die Entscheidung des Bundestags, die Botschafter nun vom zentralen Gedenktag am 8. Mai auszuschließen, bewertet wird, das bespreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Christina Nagel. Hallo.
Hallo.
Das Auswärtige Amt befürchtet also, Russland und Belarus könnten diesen Gedenktag instrumentalisieren. Warum?
Weil einfach die Gefahr besteht, dass tatsächlich Stimmung gemacht wird mit Blick auf den Krieg, den Russland gerade gegen die Ukraine führt. Und das hat durchaus auch einen Grund, dass so gedacht wird. Denn die russische Propaganda hat sehr früh damit begonnen, diesen Krieg als einen Krieg zu beschreiben, der gegen den Faschismus geführt wird. Also eine Art Fortsetzung des Kampfes, den russische Soldaten im Zweiten Weltkrieg geführt haben. Das mag aufs Erste erstmal absurd klingen, aber das verfängt durchaus. Ich war 2023 nochmal in Wolgograd, also dem früheren Stalingrad. Und wem man da auch auf der Straße gefragt hat, da war immer klar, hier wird eine Art heiliger Kampf in Anführungszeichen geführt. Da hat mir eine ältere Frau gesagt, naja, unsere Enkel, das sind jetzt die, die den Krieg fortführen, von dem wir Großeltern eigentlich gedacht hatten, dass wir ihn gewonnen hätten. Und es sind eben nicht nur solche geschichtlichen Uminterpretationen, die bei Gedenkfeiern Thema werden könnten und auch das Rechtfertigen dieses völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine, sondern es sind so viele kleine Zeichen, also das Georgsbändchen, das der russische Botschafter gestern zum Beispiel getragen hat. Das ist inzwischen nationalistisch extrem aufgeladen. Und das ist natürlich gleichzeitig dann ein Affront auch für andere, die mit in der sowjetischen Roten Armee gekämpft haben.
Ja, gestern in Selo wurde dann aber beispielsweise auch gesagt, naja, Russland habe auch ein Recht, auch am Gedenken der im Zweiten Weltkrieg getöteten sowjetischen Soldaten teilzunehmen. Also gibt es auch Kritik an dieser Entscheidung, Botschafter nicht an dem Gedenken teilhaben zu lassen?
Kritik gibt es auf jeden Fall, denn das ist natürlich ein großer Spagat, den man da machen muss, weil auch das Auswärtige Amt, von dem ja diese Empfehlung kommt, eben, dass man offizielle russische und belarussische Vertreter nicht einladen soll, die betonen ja auch, wie wichtig das Gedenken an sich ist und dass es auch nicht darum gehen kann, die Rolle der Roten Armee, also jetzt konkret der russischen und belarussischen Seite, kleinzureden oder vergessen zu machen. Das Problem ist einfach, dass Russland diesen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine führt. Und da wirklich etwas zu finden, wie man damit umgeht, das ist unglaublich schwierig. Und vielleicht findet das auch die ein oder andere Partei so, denn auch wenn es schon auf kommunaler und auf Landesebene durchaus kritische Stimmen gab, auf der bundespolitischen Parteienebene, ist es noch relativ ruhig. Da gibt es noch keine laute Kritik. Die kann aber sicher noch kommen, denn der 8. Mai, der eigentliche Gedenktag, dann liegt ja noch vor uns.
Wie reagiert man denn in Russland und Belarus auf die Entscheidung?
Auch da nehme ich jetzt noch nicht so die ganz große Empörung wahr, aber ich würde auch da davon ausgehen, dass da noch was kommt, je näher wir dem eigentlichen Gedenktag kommen, was ja in Russland dann der 9. Mai ist, der dann groß gefeiert wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt durchaus eine Vorlage sein wird für weitere antiwestliche Rhetorik, aber auch, dass Deutschland da der Versuch unterstellt werden wird, Geschichte vergessen zu machen, Geschichtsklitterung zu betreiben.
Ist das jetzt eigentlich eine neue Entscheidung? Also haben bei früheren Gedenken seit dem Angriffskrieg noch Botschafter aus Belarus und Russland an Gedenkveranstaltungen in Deutschland teilgenommen?
An einzelnen Veranstaltungen durchaus, aber jedes Mal stand da natürlich immer wieder die Frage im Raum, wie geht man mit sowas um? Das war aber auch schon so vor dem Krieg. Also ich kann mich noch erinnern, dass Kanzlerin Merkel zum Beispiel sich überlegt hat, kann man zum 9. Mai zur Parade überhaupt noch nach Moskau fahren oder nicht, hat es dann am Ende gelassen, ist einen Tag später gekommen. Aber so eine Handreichung in der Form, wie sie jetzt vom Auswärtigen Amt als internes Papier, muss man allerdings immer wieder dazu sagen, vorliegt, darin kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Das mag was damit zu tun haben, dass wir jetzt ein rundes Datum haben, aber es zeigt eben, wie schwierig Erinnerungskultur und das aktuelle Vorgehen Russlands gegen die Ukraine, wie schwer das unter einen Hut zu kriegen ist.
Die Botschafter aus Russland und Belarus sind nicht eingeladen zum zentralen Gedenktag am 8. Mai des Bundestages zum 80-jährigen Ende des Zweiten Weltkriegs. Vielen Dank an Christina Nagel im Hauptstadtstudio.
Tschüss.
Das waren Informationen von Christina Nagel, Korrespondentin im ARD Hauptstadtstudio. Wir haben es jetzt 10:10 und Sie hören RBB 24 Inforadio. Schauen wir nach Italien. Italiens rechtskonservative Regierungschefin Giorgia Meloni reist heute in die USA zu Donald Trump. Das ist ein interessanter Besuch, denn die EU liegt ja, wie praktisch der Rest der Welt, mit den Vereinigten Staaten im Zollstreit. Meloni hat dazu Grüße aus Brüssel im Gepäck. Einzelheiten jetzt von EU-Korrespondent Thomas Speckhofen.
Ursula von der Leyen und Giorgia Meloni haben zur Vorbereitung des Besuches mehrfach miteinander telefoniert, bestätigt Kommissionssprecherin Arianna Podesta. Vergangene Woche sei das gewesen, diese Woche noch einmal. Jeder Kontakt zur US-Regierung sei willkommen, heißt es bei der Kommission. Aber nur noch mal zur Erinnerung.
Of course, the negotiation competence is with the Commission.
Alle Zuständigkeit für Verhandlungen, die bleibe natürlich bei der Kommission. Und die führt nun schon seit Wochen Gespräche mit US-Stellen. Erst in der Hoffnung, die Eskalation des Konflikts vermeiden zu können, jetzt in der Hoffnung, sie wenigstens einzudämmen. Maroš Šefčovič, der Handelskommissar, war ein paar Mal in Washington. Nach Darstellung der Kommission steht er praktisch im ständigen Kontakt mit US-Handelsminister Howard Lutnick. Auch auf anderen Ebenen würden Gespräche geführt. Die Schwierigkeit, sagt Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses im Parlament, bestehe vor allem darin herauszufinden, was genau die amerikanische Seite überhaupt wolle.
Solange das nicht halbwegs klar ist und auch die Geschäftsgrundlage für Verhandlungen gestiftet ist, ist das natürlich unheimlich schwierig, diese 90 Tage Friedensangebot von Herrn Trump dann wirklich als Verhandlungsgrundlage zu nutzen.
Auch SPD-Politiker Lange war gerade in Washington. In seinen Gesprächen unter anderem mit Abgeordneten und Gouverneuren aus dem republikanischen Lager hat er festgestellt, auch dort gibt es Kritik an den Zöllen.
Die wirtschaftlichen Konsequenzen dieser ungezügelten Chaos-Zollpolitik sind natürlich auch dort nicht verborgen geblieben.
Die 90-Tage-Pause, sagt Lange, sei auch diesem Druck geschuldet. Seine mit großer Geste verkündeten Zölle hat Donald Trump mit der Pause inzwischen zwar vorläufig wieder einkassiert, aber nur teilweise. Die Zölle auf Stahl und Aluminium sind gültig, ebenso die 25% auf Autos und auch die 10% Grundzoll, die praktisch für alle Einfuhren aus aller Welt gelten. Pausiert für 90 Tage wurden nur die Aufschläge. Im Fall der EU wären das plus 10, also insgesamt 20% gewesen. Die EU dagegen hat alles angehalten, auch die geplanten Maßnahmen gegen die Stahl- und Autozölle. Ein Zeichen des guten Willens findet man auf Seiten der EU. Wir wollen ernsthaft verhandeln. Eines der Angebote, ein kompletter Verzicht auf alle Zölle bei Gütern. Aber es gebe auch Grenzen, sagt Kommissionssprecherin Podesta.
Einige Bereiche betrachten wir als unverzichtbar. Gesundheit zum Beispiel oder unsere Standards bei Lebensmitteln. Da gehen wir keine Kompromisse ein.
Wie heikel die Reisen von Regierungschefs mit EU-Themen im Gepäck und eigenen Interessen im Kopf sein können, haben zuletzt die Trips von Viktor Orban nach Moskau, Peking und Mar-a-Lago gezeigt. Dass aber Giorgia Meloni nur auf eigenen Vorteil bedacht sein könnte und es der Trump-Regierung dabei gelingt, einen Keil in die EU zu treiben, befürchtet Bernd Lange nicht.
Insofern, ja, soll Frau Meloni ihr Glück versuchen.
Sollte Meloni positive Nachrichten für Europa aus dem Oval Office mitnehmen, wird das ihre und die italienische Position in der EU zweifellos stärken.
Thomas Speckhofen war das über den Besuch von Italiens Regierungschefin im Weißen Haus.
RBB 24 Inforadio Sport.
Eisbären oder Haie? Wer schnappt sich den Meistertitel in der deutschen Eishockeyliga DEL? Heute Abend beginnt die Finalserie mit einem Heimspiel für die Eisbären Berlin. Sie gelten zwar als leichte Favoriten, die Kölner, aber als unangenehmer und defensiv starker Gegner, berichtet RBB 24 Inforadio-Reporter Carsten Steinmetz.
Im Training nehmen die Eisbären-Profis ihre Torhüter unter Dauerbeschuss. Torchancen konsequent nutzen, was die Spieler im Wellblechpalast in Hohenschönhausen üben, wird in der Finalserie besonders wichtig sein. Denn die Kölner Haie gestatten mit ihrer Betonabwehr dem Gegner kaum Gelegenheiten, weiß Eisbärentrainer Serge Schobber. Köln hat die Fähigkeit, gegnerische Teams auszuschalten durch die starke Defensive, so der Eisbärencoach. Die wenigen Chancen dürfen also nicht verschleudert werden. Über ausreichend Qualität im Angriff verfügen die Eisbären. Sie stellen mit Ty Ronning den Topscorer der Liga, also den Spieler, der in der Hauptrunde und auch bisher in den Playoffs die meisten Tore geschossen oder vorbereitet hat. Andere Stürmer wie Leo Pföderl, Gabriel Fontaine oder der gebürtige Kölner Freddy Tiffels präsentierten sich in den Playoffs ebenfalls in Topform.
Ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, dass wir eine super Mannschaft haben. Jetzt gerade scheinen wir das Glück zu haben, dass die Dinger reingehen. Davor eventuell nicht.
Im Playoff-Viertelfinale gegen Straubing und im Halbfinale gegen Mannheim waren die Eisbärenstürmer besonders treffsicher. Dadurch konnten sich die Berliner deutlich mit 4:1 und 4:0 nach Siegen durchsetzen. Die Kölner Haie mit Stürmer Justin Schütz haben aber nicht vor, sich im Finale abschießen zu lassen. Ihr Plan?
Ich glaube, in Berlin geht es einfach daran, vor allem die Top-Jungs rauszunehmen. Ty Ronning, Leo und Freddy, die sind einfach so gut gerade. Die spielen mit so viel Selbstvertrauen. Und ich glaube, da geht es einfach daran, den Unangenehmen zu bespielen. Und ja, dann hoffen wir natürlich, dass wir 4 Spiele gewinnen.
Um die erste Meisterschaft seit 2002 zu feiern. Die Eisbären haben in der Finalserie allerdings einen möglicherweise entscheidenden Vorteil. Die Berliner haben die Halbfinalserie gegen Mannheim so früh für sich entschieden. Das Team von Trainer Serge Schobber hatte nun ausreichend Zeit zu regenerieren.
Jede Art von Pause wird zu einer Waffe in den Playoffs. Wir konnten Prellungen oder andere Wehwehchen auskurieren und sicherstellen, dass sich die Jungs physisch und psychisch erholen. Wir konnten für ein paar Tage richtig abschalten und sowas ist immer gut.
Die Berliner hatten 8 Tage Pause vor dem Finale, die Kölner nur 2. Eisbären gegen Haie, es ist das Duell zweier Clubs mit jeweils großer Tradition und vielen Fans. Wer in der Serie als erster 4-mal gewinnt, holt den Titel.
Das erste Spiel der Best-of-Seven-Finalserie hören Sie hier live und komplett im rbb24-Livestream und auf sportschau.de.
Werbung.
Amazon bietet Mitarbeitern bis zu 8.000 Euro für Ausbildung und Schulungen. So wie Julia. Sie ist jetzt ausgebildete Technikerin. Und der Klang einer defekten Maschine erinnert sie daran, wie weit sie es gebracht hat. Entdecke die Möglichkeiten für Ausbildung und Karriereentwicklung bei Amazon.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, es ist heiter bis sonnig bei Temperaturen von 17 bis 26 Grad. Heute Nachmittag nach wie vor freundlich mit viel Sonnenschein und es bleibt trocken. Und die Temperaturen könnten sogar noch auf bis zu 29 Grad hochklettern. Morgen ist es dann nicht mehr ganz so sonnig, zunehmend stark bewölkt und dann nur noch maximal 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Glinde und Dreieckwerder steht da liegen gebliebenes Fahrzeug auf der rechten Spur und der Standspur. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Schönefelder Kreuz und Königs Wusterhausen hat es einen Unfall auf der linken Spur gegeben. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest rund 1 Stunde Stau an der Baustelle. Zudem hat es am Stauende einen Unfall gegeben. In Richtung Dreieckwerder dauert es etwa 30 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Joachimsthal und Pfingstberg weiterhin Behinderungen nach Bergungsarbeiten. Rechnen Sie mit längeren Staus. A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Neuruppin Süd und Raststätte Walsleben gibt es etwa 30 Minuten Stau. Und auch am Stauende hier hat es einen Unfall gegeben. Stadtverkehr Berlin 100 Richtung Wedding. An der Baustelle Dreieck-Funkturm etwa 10 Minuten plus. In Britz gibt es noch Stau auf der Blaschko-Allee Richtung Baumschulenweg nach der Sperrung des Britzer Tunnels. Hier plus 20 Minuten. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
20 nach 1.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
An Christine Schenten hier, schönen Tag Ihnen. In Frankreich finden heute Gespräche statt, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden könnte. Bisher sind ja alle diplomatischen Bemühungen an Russland eher abgeprallt. Der Krieg geht weiter. In Paris sind heute allerdings auch hochrangige US-Vertreter und Diplomaten aus Kiew zu Gast.
Eine hochrangige ukrainische Delegation ist überraschend in Paris eingetroffen, um mit anderen Staaten über ein Ende des Krieges zu beraten. Wie der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung Yermak mitgeteilt hat, sind Treffen mit Vertretern der USA, Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens geplant. Es geht um wichtige Fragen für die Sicherheit der Ukraine und Europas. Zuvor war nur bekannt, dass US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkow heute mit der französischen Regierung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen. Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz will die Sommerpause des Bundestags verkürzen, um schnell erste Reformen umzusetzen. Der CDU-Chef sagte den Funke-Medien, bis zum Sommer solle sich die Stimmung im Land verbessern. Man müsse merken, dass es eine neue Regierung gibt. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Die ersten Maßnahmen sollen verschärfte Grenzkontrollen sein, mit Zurückweisungen auch von Asylbewerbern, erste Regeln zum Bürokratieabbau und die Aktivrente, also dass Rentner und Rentnerinnen bis zu 2000 Euro steuerfrei zu ihrer Rente hinzuverdienen können. Merz legt im Gespräch mit der Funke Mediengruppe Wert darauf, dass der neue Bundesinnenminister sofort damit beginnt, die Asylpolitik zu verschärfen. Um eine neue Stimmung im Land zu erreichen, räumt Merz ein, dass er noch viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Er will sich am 6. Mai zum Kanzler wählen lassen. Zuvor müssen aber ein kleiner Parteitag der CDU und die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen.
Ein 16-Jähriger aus dem sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen steht unter Verdacht, ein tödliches Gift hergestellt und aufbewahrt zu haben. Die Wohnung, in der der Jugendliche lebt, sei am Morgen durchsucht worden, teilte das sächsische Landeskriminalamt mit. Gegen den 16-Jährigen werde wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz ermittelt. Der Jugendliche soll in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses mehrere Ampullen einer Mixtur aus Aconitin und Rizin hergestellt haben. Rizin ist eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Der Hörsaal der Humboldt-Universität auf dem Campus Nord in Mitte wird für Wochen nicht nutzbar sein. Wie das Präsidium der Universität weiter mitteilte, müssen Vorlesungen und andere Veranstaltungen verlegt oder digital angeboten werden. Möglicherweise können auch erst nach Monaten dort wieder Vorlesungen gehalten werden. So gravierend seien die Beschädigungen. Etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten waren gestern in den Hörsaal auf dem Campus Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Auf Bannern seien das Existenzrecht Israels geleugnet und Gewalt verherrlicht worden, hieß es von der Uni. Die Polizei hat den Saal geräumt. Gegen die Besetzer wird unter anderem wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Der Energieversorger Vattenfall erhöht zum Juli die Strompreise in Berlin um 8%. Als Grund für die Preiserhöhung nennt das Unternehmen steigende Netzentgelte, die einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises ausmachen. Zuletzt hatte Vattenfall die Preise im Februar 2023 erhöht. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2200 Kilowattstunden bedeutet die Änderung Mehrkosten von knapp 7 Euro im Monat. Der US-Bundesstaat Kalifornien verklagt die US-Regierung in Washington. Grund sind die von Präsident Trump eingeführten Sonderzölle auf alle Importe in die USA. Der Präsident habe damit seine Kompetenzen überschritten, hieß es. Die US-Verfassung sehe die Zuständigkeit für die Erhebung von Zöllen ausschließlich beim Kongress. Aus Los Angeles, Nils Dams.
Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, nannte die Zölle die größte Steuererhöhung in der neueren amerikanischen Geschichte und richtete einen Appell an den Kongress in Washington, der solle endlich seinen Job machen. Wäre Kalifornien ein eigenes Land, würde es zu den wirtschaftlich stärksten der Welt gehören. Hier haben große und wertvolle Tech-Firmen wie Google, Apple oder Meta ihren Hauptsitz. Dazu exportiert Kalifornien auch Agrargüter in die ganze Welt. Mexiko, Kanada und das von den Zöllen besonders betroffene China sind die drei wichtigsten Handelspartner des Bundesstaates.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag freundlich mit viel Sonnenschein und trocken und sehr warm. Temperaturen zwischen 21 und 29 Grad. Aktuell in Berlin-Zehlendorf 21 und im Buch 24 Grad. In Wiesenburg 15 und in Fürstenwalde-Spree 28 Grad. Morgen anfangs sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter möglich, oft aber trocken. Temperaturen von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 13.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Hier ist Ann-Christine Schenten, guten Tag. Über den Umgang mit der AfD wurde diese Woche erneut heftig gestritten. Auslöser war der Vorschlag von CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn, die AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag so zu behandeln wie andere Oppositionsparteien. Politiker verschiedener Parteien warnen nun vor einer Normalisierung der AfD, denn die AfD wird als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Bianca Schwarz aus unserem Hauptstadtstudio kommentiert den Vorschlag von Jens Spahn.
Der Bundestag ist in einem demokratischen Dilemma. Zugespitzt sieht es so aus. Machen die Abgeordneten der anderen Parteien so weiter wie die letzten Jahre und isolieren die AfD im Parlament, also wählen AfDler nicht zu Ausschussvorsitzenden oder zu Bundestagsvizepräsidenten, dann stärkt das die Erzählung der AfD. Die sagt dann nämlich, dass die angeblich wahren Demokraten undemokratisch mit ihr als Partei umgehen würden, dass sie damit den Wählerwillen missachten. Immerhin ist die AfD die zweitstärkste Partei im Land. Aber auf der anderen Seite normalisiert der Bundestag den Umgang mit der AfD. Also steht ihnen zum Beispiel Ausschussvorsitze zu und bleibt damit der parlamentarischen Tradition treu, dass jede Partei im Bundestag ein Anrecht auf diese Ämter hat. Dann gibt sie der AfD mehr Macht im politischen Alltagsgeschäft. Das wollen die meisten Politikerinnen und Politiker im Bundestag unbedingt verhindern. Aber wie viel Macht hat so ein Ausschussvorsitzender überhaupt? Hart formuliert, Ausschussvorsitzende sind nicht mehr als bessere Assistenten der Verwaltung. Es ist ein organisatorisches Amt. Sie berufen Sitzungen ein, setzen die Tagesordnungen fest, stimmen sich mit den Fraktionen ab. In den Beratungen müssen sie sich eher zurückhalten. Sie haben zwar die Leitungs- und Ordnungsgewalt, sind aber als Vorsitzende zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet und treten eher auf wie Moderatoren. Und zusätzlich stehen sie selten im Licht der Öffentlichkeit, denn Ausschüsse tagen in der Regel hinter verschlossenen Türen. Also ein gar nicht mal so einflussreiches Amt, das der AfD bei der Verbreitung ihrer Narrative nicht groß nutzen wird. Aber die Debatte darum bläht es künstlich auf. Und es ging auch schon mal anders zur Erinnerung. 2017, als die AfD das erste Mal in den Bundestag eingezogen ist, hat man ihr auch Ausschussvorsitze zugestanden. Als Stefan Brandner, Vorsitzender des Rechtsausschusses, menschenfeindliche Posts im Internet abgesetzt hat, hat man ihn einfach wieder abgewählt, weil die Ausschussmitglieder sich von ihm nicht mehr vertreten lassen wollten. Problem gelöst, Debatte umgangen. Sollte ein AfD-Ausschussvorsitzender ein Fehler gewesen sein, kann man ihn also korrigieren. Die spannende Frage würde in dem Fall lauten: Wenn man das zulässt, was wäre dann mit der Opfererzählung der AfD? Kriegen die anderen Parteien sie schneller klein, wenn sie sie einbeziehen, statt auszuschließen? Und damit sind wir beim eigentlichen Dilemma, denn auf manche Fragen gibt es keine eindeutige Antwort. In politischen Glaskugeln ist es leider immer so furchtbar neblig.
Die Meinung unserer Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz war das. Morgen beginnen die Osterfeiertage und auch die ganze nächste Woche sind ja noch Schulferien in Berlin und Brandenburg. Also viel Zeit für schöne Aktivitäten, auch draußen. Das Wetter lässt es ja zu. Auf der Suche nach interessanten Freizeittipps ist unser Ü-Wagen-Reporter Markus Streim heute ganz im Westen Berlins fündig geworden. Und zwar bei der Zitadelle Spandau. Ich bin jetzt mit ihm verbunden und frage Markus, ich sag dir erstmal Hallo. Hallo Markus.
Hallo.
Hallo. Markus, warum lohnt es sich gerade dort vorbeizuschauen?
Nee, das Wetter ist einfach perfekt und ich stehe hier am Ufer des Spandauer Sees zwischen Spree und Havel und sehe nicht nur ganz viel Wasser vor mir, sondern eben auch die Zitadelle aus einer, ja, für mich ganz neuen Perspektive, nämlich vom sogenannten Festungsglacis aus. Das ist der Außenbereich der Anlage, also der Wall vor dem Festungsgraben, der damals zur besseren Verteidigung der Anlage gedient hat. Und der wurde jetzt in den vergangenen vergangenen Jahren großflächig saniert und ist jetzt erst vor kurzem offiziell eingeweiht worden. In den Grünanlagen wurde gerodet und gepflanzt, im Besucherbereich neue Liegespiel, Sitzmöglichkeiten geschaffen. Alles ist jetzt barrierearm und seniorengerecht. Insgesamt 2,7 Millionen Euro wurden dafür ausgegeben für dieses Facelifting. Und die größte Verantwortung in dieser Zeit hatte Timo, der Bauleiter vom Grünflächenamt Spandau. Der hat mir hier alles gezeigt und ich habe ihn gefragt, welche Veränderungen denn ihm am wichtigsten waren.
Also wir haben ja einiges gemacht, aber diese Top-Punkte sind für mich einmal das nördliche Ufer auf dem westlichen Glacis. Wir haben Bereiche geschaffen, wo begleitend zum Weg historisch wieder Krategus-Pflanzen gepflanzt wurden, also Weißdornpflanzen gepflanzt wurden. Wir haben über 100.000 Zwiebelpflanzen gepflanzt und gerade jetzt in dieser Zeit ist es für mich eigentlich schon fast ein Naturspektakel, diese Farbenpracht hier zu erleben.
Hier steckt ja ganz viel Geschichte in dieser mittelalterlichen Festungsanlage mit diesem berühmten Julius-Turm, den vier symmetrisch angeordneten Bastionen zwischen Spree und Havel. Gab es denn bei der Sanierung auch irgendwie interessante Funde für Sie?
Nein, eigentlich nicht. Also wir hatten zwar klar ein paar Amphoren gefunden oder alte Glasbehältnisse, aber die stammen deutlich aus der Zeit des 19. Jahrhunderts.
Dieser Bereich hier im Außenring, der ist vielen, glaube ich, gar nicht bekannt, weil die Masse wird wahrscheinlich in die Zitadelle streben. Und gerade hier, wo wir jetzt stehen, mit dem am nördlichen Ende des Zitadellenumfeldes mit Blick auf die Havel, das ist ein Bereich, der vor kurzem noch gar nicht zugänglich war. Hier hätte man gar nicht hingekonnt.
Genau, das ist ein Bereich gewesen, der nur durch einen Verein genutzt werden konnte. Und inzwischen ist es so, dass es der Bevölkerung ermöglicht wird, hier ans Wasser ranzutreten und Spandau von der anderen Seite zu sehen und auch Natur zu genießen.
Hier waren Vereinsgebäude, hier waren Tennisclubs und jetzt auf einmal ist hier alles grün und hier gibt es sogar zwei Tümpel. Das ist eine komplette Umgestaltung.
Wir mussten auch, weil wir im Landschaftsschutzgebiet sind und eine Ausgleichsfläche benötigt haben, diesen Bereich komplett naturnah zu gestalten. Und das ist in Abstimmung mit mehreren Fachbeamtern und einer ökologischen Baubegleitung passiert. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir echt stolz auf dieses Ergebnis sein, was wir hier erreicht haben.
Noch ein Geheimtipp, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Berliner das irgendwann annehmen und dann aber auch den Blick auf die Zitadelle von außen genießen. Und den hätte man vorher auch nicht sehen können. Sie mussten ja ganz viel roten Bäume wegnehmen, haben aber auch neu gepflanzt.
Wir haben, glaube ich, knapp 10 neue Bäume gepflanzt und wir haben viele Gehölzentnahmen gehabt. Sowohl Großbäume als auch kleinen Ahrenaufwuchs, die hier als invasiv schon galten. Gleichzeitig konnte man von diesen Wegen um die Zitadelle rum, vom Glacis aus, noch nicht mal mehr die Zitadelle wahrnehmen. Und gerade das als Wahrzeichen von Spandau sollte doch den Besuchern ermöglicht werden.
Wir haben eben einen Besucher gesehen mit so einem ganz langen Fernrohr, der macht hier Fotos. Und ich glaube, es gibt auch viel zu sehen, was die Tierwelt angeht. Also nicht nur die Fledermäuse, die sind ja bekannt hier für die Zitadelle. Es gibt auch im Wasserbereich Biber und ganz viele Vögel. Ne?
Ja, wir haben Kraniche hier, wir haben Eisvögel hier. Wir haben unter anderem Biber, Otter hier gesehen. Wir haben seltene Arten von Fischen, die hier laichen.
Und eine Schildkröte haben wir sogar gerade gesehen.
Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Schildkröten, die hier im Gewässer leben. Ganz interessant, die liefen halt auch auf der Baustelle rum. Da hat man die halt live gesehen. Das ist schon nicht schlecht und naturnah und wirklich für jedem Alter was dabei.
Markus,
ja, ich wollte einfach noch sagen, das ist nicht nur viel Natur hier, sondern auch das Ritterfest, das startet ja am Wochenende und da lohnt es sich dann doppelt vorbeizukommen, ab übermorgen und dann das ganze Wochenende bis Ostermontag hier in der Zitadelle. Nicht nur viel Natur, sondern eben auch das alljährliche Ritterfest.
Lohnt sich also, die Zitadelle Spandau mal zu besuchen. Markus Streim war das mit seinen Osterferientipps. Und es ist jetzt kurz nach 2:30, Sie hören RBB 24 Inforadio. Vor knapp 80 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Mittlerweile gibt es aber immer weniger Menschen, die diese Zeit 1945 noch miterlebt haben. Dafür erzählen Fundstücke von damals manchmal eine spannende Geschichte. RBB-Reporter Daniel Friedrich ist in Dahme auf einen solchen Gegenstand gestoßen.
Eine alte, verrostete Pistole gibt den Menschen im niederen Fläming bis heute Rätsel auf. Seit Jahrzehnten wird sie im Heimatmuseum von Dahme aufbewahrt, gut gehütet von Museumsleiter Thilo Wolf.
Da gab es ein Ereignis am 20. April 1945. Da ist die letzte Zivilmaschine aus Berlin abgeflogen Richtung Prag und wurde hier in unserer Gegend von sowjetischer Armee abgeschossen. Und in dem Trümmerfeld hat man später diese Pistole gefunden.
Einer der Flugzeugpassagiere muss sie dabei gehabt haben. Aber wer? Die sterblichen Überreste der Passagiere liegen heute auf dem Friedhof von Glienicke in der Nähe von Dahme. Auf einer Gedenktafel steht, dass insgesamt 20 Menschen an Bord waren. Nur von einigen sind die Namen bekannt. Zwei Passagiere haben den Absturz überlebt, erzählt Volker Laschke. Er wohnt im Nachbarort, hat sich intensiv mit dem Absturz beschäftigt und sogar mit einem der Überlebenden gesprochen.
Der kam eines Tages her, waren 94 oder was, oder 93. Und da sagte der, ich bin hier im Flugzeug abgestürzt. Und haben alle gesagt, das kann nicht sein. Da ist keiner rausgekommen bei. Also doch ich.
Der Mann war Ingenieur und dienstlich im Flugzeug. Er kann helfen, die Ereignisse von damals zu rekonstruieren. Doch wem die Waffe gehörte, kann auch er nicht mit Sicherheit sagen, erzählt Volker Laschke.
Es war ja Wachpersonal mit an Bord, glaube ich. Waren keine Touristen, bestimmt nicht einer. Obwohl es ein Linienflug war. Ne? Und immer wurde, weil es eben letzte Flugzeuge waren, wurde immer gerätselt, wer war da an Bord.
Bis heute sind an der Absturzstelle im Wald Überreste der Maschine zu finden, Teile der Außenhaut, Instrumente aus dem Cockpit, ein Auspuffrohr. Auch wenn ein Teil des Rätsels um den Flugzeugabsturz gelöst ist, einige Fragen werden wohl für immer unbeantwortet bleiben.
80 Jahre Weltkriegsende, Erinnerungen in Dahme waren das.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Reisen in die USA seien riskanter geworden, so wurde in den letzten Tagen häufiger berichtet. Von schärferen Grenzkontrollen ist da die Rede, speziellen Tipps für Geschäftsreisende oder sogar Warnungen vor den Folgen der US-Grenzpolitik. Reiseveranstalter versuchen jedoch zu beruhigen. Wirtschaftsreporterin Bianca von der Au hat nachgefragt.
Die Zahlen des National Travel and Tourism Office belegen es. Weniger ausländische Touristen reisen in die USA. Allein im März waren es laut Behörde 12% weniger als im März 2024. Mit Blick auf deutsche USA-Urlauber kann der Deutsche Reiseverband derzeit keine Veränderung im Buchungsverhalten feststellen. Einzelne Anbieter merken es aber durchaus, dass sich die Nachfrage nach Reisen in die USA verändert. Wie beispielsweise Timo Kohlen, Geschäftsführer des Spezialreiseanbieters America Unlimited.
Was man aber deutlich sehen kann, ist, dass so ab Mitte Februar, Ende Februar die Anfragen und somit auch die Neubuchungen deutlich zurückgeblieben sind und doch sehr verhalten sind.
Der Deutsche Reiseverband berichtet von seinen Mitgliedsunternehmen, dass sich Kunden vermehrt zu den Einreisebedingungen in den USA erkundigten. Medienberichte über Schwierigkeiten bei der Einreise hätten zu Verunsicherung geführt. Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband will beruhigen.
Es ist natürlich wichtig, dass ich bei der Beantragung eines Visums oder eben der ESTA für die Einreise in die USA absolut wahrheitsgemäß antworte und eben nicht bewusst gegen irgendwelche Regeln verstoße oder falsche Angaben mache, dann kann es ohne weiteres passieren, dass die Einreise verweigert wird. Aber wenn ich mich an die Regeln halte, ist da im Grunde genommen keine Änderung zu vorher.
USA-Reisespezialist Kohlenberg spricht sogar von einem Medienkino, ausgelöst von Reise- und Sicherheitshinweisen, die das Auswärtige Amt lediglich präzisiert habe. Aus Sicht des Deutschen Reiseverbands gibt es derzeit keine Verschärfung der Einreisebedingungen in die USA. Dennoch bleiben vermehrt Touristen aus Kanada fern, wegen Trumps Handelspolitik. Das könnte Reisen für deutsche US-Urlauber günstiger machen.
Das liegt vor allem daran, dass der Dollarkurs günstiger geworden ist. Und dazu kommt, dass natürlich auch Airlines und Hotels etc. auf die Nachfrage, die ja weltweit nicht nur aus Deutschland zurückgeht, sondern weltweit vor allem beispielsweise aus dem Nummer-1-Markt für die USA, nämlich Kanada, entstehen freie Kapazitäten. Und dementsprechend wird die Reise in die USA, das ist zumindest die gute Nachricht, aktuell deutlich günstiger.
Für deutsche Urlauber sind die USA nach Angaben des Deutschen Reiseverbands ein beliebtes Ziel. Immerhin auf Platz 8 der Destinationen. Allerdings machen USA-Reisen nur einen Bruchteil aller Auslandsreisen der Deutschen aus.
Reisen in die USA, Bianca von der Au über widersprüchliche Signale.
Werbung. Eine gute Küche ist Lieblingsort, ist Familientreff und Genusszentrum. Eine gute Küche ist der Mittelpunkt des Lebens. Und Küchenaktuell ist Ihr Spezialist für gute Küchen. Entdecken Sie Qualität und Top-Service zum besten Preis bei Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Jetzt Beratungstermin vereinbaren. Zu Hause, online oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchenaktuell.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg heute Nachmittag. Heiter bis sonnig bei einigen Schleier oder ein paar lockeren Wolkenfeldern. Es bleibt trocken und die Höchstwerte liegen bei 21 bis 29 Grad. Heute Abend dann nach wie vor freundlich mit viel Sonnenschein und trocken. Temperaturen zwischen 15 und 28 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spree-Au. Zwischen Schönefelder Kreuz und Königs-Wusterhausen hat es einen Unfall auf der linken Spur gegeben. Etwa 10 Minuten Stau ab Rangsdorf. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest rund eine Stunde Stau an der Baustelle. Zudem hat es am Stauende einen Unfall gegeben. In Richtung Dreieck-Werder dauert es etwa 30 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Joachimsthal und Pfingstberg gibt es weiterhin Behinderungen nach Bergungsarbeiten. Rechnen Sie mit längeren Staus. A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Fährberlin und Neuruppin Süd gibt es Stau wegen einer ungesicherten Unfallstelle. A113 und A13 in Richtung Dresden. Zwischen Waltersdorfer Dreieck und Rago Stau nach einem Unfall 20 Minuten plus. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
20 vor 2.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
An Christine Schenten im Studio, ich sage schönen Tag. Die Koalition der Willigen trifft sich heute in Paris. Vor allem europäische Spitzenpolitiker wollen darüber sprechen, wie eine Waffenruhe in der Ukraine zu erreichen ist. Aber es haben sich nun auch hochrangige US-Politiker und Diplomaten aus Kiew angekündigt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
In Paris beraten heute Vertreter mehrerer Länder über Möglichkeiten, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Unter anderem nimmt auch US-Außenminister Rubio an den Gesprächen teil. Aus Paris Kai Rienecker.
Es ist der erste offizielle Besuch des amerikanischen Außenministers Marco Rubio in Paris. Geplant ist ein Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Macron. Laut BBC-Informationen ist der britische Außenminister David Lammy präsent. Auch Vertreter aus Deutschland nehmen an den Ukraine-Gesprächen teil. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der außen- und sicherheitspolitische Berater der Bundesregierung Plöttner sowie der politische Direktor im Auswärtigen Amt Sauter seien vor Ort. Unterhändler aus der Ukraine werden ebenfalls in Paris erwartet. Wer genau mit wem sprechen wird, ist unklar. Aber dass überhaupt in Paris direkte oder indirekte Gespräche zwischen der amerikanischen Regierung und den wichtigsten europäischen Vertretern stattfinden, kann bereits als diplomatischer Fortschritt gewertet werden.
Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz will die Sommerpause des Bundestags verkürzen, um schnell erste Reformen umzusetzen. Der CDU-Chef sagte den Funke-Medien, bis zum Sommer solle sich die Stimmung im Land verbessern. Man müsse merken, dass es eine neue Regierung gibt. Dazu werde er nach seiner Wahl zum Kanzler ein Arbeitsprogramm vorlegen, betonte Merz. Die ersten Themen, die man anpacken wolle, seien verschärfte Grenzkontrollen mit der Zurückweisung von Asylsuchenden, aber auch Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Ziel sei es, noch im Juli erste Gesetze zu beschließen. Der verwüstete Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität wird mindestens für Wochen nicht nutzbar sein. Das teilte das Präsidium der Universität mit. Der Hörsaal war gestern besetzt und anschließend von der Polizei geräumt worden. Wie Universitätspräsidentin von Blumenthal im RBB 24 Inforadio deutlich machte, war diese Räumung absolut notwendig. Werner Schoninger, RBB 24.
Das Inventar des Hörsaals sei von den Besetzern beschädigt worden. Auf Bannern sei das Existenzrecht Israels geleugnet worden, so von Blumenthal. Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch stellte sich hinter die Uni-Präsidentin. Den Besetzern sei es nicht um einen konstruktiven Austausch zum Nahostkonflikt gegangen, sagte sie im RBB 24 Inforadio. Vandalismus und andere Straftaten seien nicht zu dulden, so die CDU-Politikerin. Die Räumung sei daher verständlich. Etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten waren gestern in den Hörsaal auf dem Campus Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Gegen die Besetzer wird unter anderem wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.
Ein 16-Jähriger aus dem sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen steht unter Verdacht, ein tödliches Gift hergestellt und aufbewahrt zu haben. Die Wohnung, in der der Jugendliche lebt, sei am Morgen durchsucht worden, teilte das sächsische Landeskriminalamt mit. Gegen den 16-Jährigen werde wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz ermittelt. Der Jugendliche soll in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses mehrere Ampullen einer Mixtur aus Aconitin und Rizin hergestellt haben. Rizin ist eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Der Energieversorger Vattenfall erhöht zum Juli die Strompreise in Berlin um 8%. Als Grund für die Preiserhöhung nennt das Unternehmen steigende Netzentgelte, die einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises ausmachen. Zuletzt hatte Vattenfall die Preise im Februar 2023 erhöht. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von knapp 2200 Kilowattstunden bedeutet die Änderung Mehrkosten von knapp 7 Euro im Monat. Die Europäische Zentralbank EZB entscheidet heute über die Leitzinsen. Viele Ökonomen erwarten, dass die Notenbank den Satz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25% absenken wird. Sinkende Leitzinsen verbessern normalerweise die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Privathaushalte und können so die Wirtschaft ankurbeln. Ein seltenes Naturschauspiel hat in der vergangenen Nacht den Himmel über Brandenburg erhellt. Im Osten des Landes waren Polarlichter zu sehen. Besonders gut konnten die pinken und grünlichen Leuchterscheinungen in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree beobachtet werden. Das Naturschauspiel wird von energiereichen Sonnenwindpartikeln ausgelöst. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag freundlich mit viel Sonnenschein und trocken und sehr warm. Mit Werten zwischen 21 und 29 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 23 und in Buch 26 Grad. In Brandenburg an der Havel 16 und in Rüdersdorf 27 Grad. Morgen zunächst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter möglich, oft aber trocken. Temperaturen von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 13.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Hier ist Ann-Christin Schenten, guten Tag. Wer zwei Jobs gleichzeitig hat, weiß, das ist meist ein Balanceakt, der anstrengend und manchmal auch kaum zu schaffen ist. Und das hat nun auch Robert Krumbach gemerkt. Er ist nämlich nicht nur Brandenburgs Finanzminister, sondern hat auch den Landesvorsitz des BSW in Brandenburg inne. Diesen Landesvorsitz, den will er nun abgeben, weil er sagt, es einfach zu viel wird. Und darüber möchte ich jetzt sprechen und mir das mal einordnen lassen. Und zwar von Nico Hecht aus unserer brandenburgischen Redaktion für Landespolitik. Hallo Nico.
Hallo.
Welche Gründe hat Krumbach denn genau genannt, dass er jetzt eben nicht mehr Landeschef des BSW sein will?
Die hohe Arbeitsbelastung hat er angegeben. Der BSW-Finanzminister ist ja gleichzeitig auch noch Vizeministerpräsident dieser rot-lila Landesregierung. Und das heiße dann eben zu Krumbach, die Arbeitsbelastung sei doch so hoch, dass er das nicht in dem Maße mehr sich seiner Partei widmen kann, die das, wie sie es nötig hätte. Eigentlich wäre schon der Parteiverstand eher so ein Fulltime-Job. Und naja, da hat der Herr Krumbach, der ja gerade erst mit seinen Haushaltsplänen für einiges an mehr Arbeit für die Beschäftigten gerade in der Bildung gesorgt hat, und dann, wie ich fand, ja auch in der Haushaltslandtagsdebatte sich schon beinahe zynisch über die Beschäftigten dort mokiert hat, die das gar nicht so gut fanden, dass sie mehr arbeiten sollten. Der sagt jetzt selber, sorry, schaffe ich alles nicht mehr. Es ist aber auch so, dass, wenn wir fair bleiben, es eigentlich auch kaum vorstellbar ist, wie ein Mensch das wirklich alleine da wuppen soll, gerade mit dem BSW. Andere, ja, Politiker haben auch doppelte Belastung. Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD ist auch noch Parteivorsitzender seines Landesverbandes, aber der hat eben auch nicht nur so 50, 60 Mitglieder im Rücken, wie das ja beim BSW immer noch hatte, also der Krumbach hat da niemanden, an den er wirklich adäquat Arbeit auch delegieren könnte.
Also es ist ein sehr junger Landesverband, der jetzt wohl eine neue Spitze braucht. Wer könnte das denn sein in Brandenburg?
Na, ich glaube, die Zeichen stehen da so, dass sie auf vor allem zwei Personen hinweisen. Das ist erstmal Friederike Bender aus Oberhavel und Stefan Roth. Also Bender, vor allen Dingen ist sie ja die Bundesvizechefin der Partei und Stefan Roth ist aus dem Bundestagsbüro von Sarah Wagenknecht nach Brandenburg kommen, um den Landesverband hier im Land Brandenburg aufzubauen. So war das. Er hat das dann später an Robert Krumbach abgegeben, hat weitere Posten von hier nach da verschoben, sodass er freigespielt wurde kurz vor der Bundestagswahl, um dort dann auch wieder in die Berliner Abteilung der Partei rücken zu können. Das hat ja jetzt, wie wir alle wissen, nicht geklappt. Und deswegen wäre er für mich einer, der natürlich auch von seinen Fähigkeiten, von seiner Erfahrung her jemand wäre, der dafür in Frage kommt. Und Friederike Bender musste ihr Büro in Berlin ja auch räumen. Und auch das wäre eine Personalie, die alles Zeug dazu hätte.
Aber das sind ja eben auch zwei Personen, die nicht so prominent sind wie Robert Krumbach, deren Gesichter man jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Also könnte dieser Wegfall von Krumbach an der Spitze des BSW Brandenburg die Partei oder den Landesverband besser gesagt auch schwächen?
Ja, Robert Krumbach ist ganz offensichtlich ein Kopf und auch das Gesicht dieses Brandenburger Landesverbandes. Auch jemand, an dem sich die Partei insgesamt auch orientiert hat, schon einfach wegen der langen Erfahrung, war ja 20 Jahre lang SPD-Mitglied. Und das hat ganz sicherlich auch in den Verhandlungen um den Koalitionsvertrag mit der SPD eine Rolle gespielt. Und auch jetzt mit in der Zusammenarbeit, da ist man einfach schwächer, wenn dieser Mann praktisch dann eben in eine zweite Reihe rückt. Und er ist natürlich auch jemand, du hast es gesagt, der nach außen für diese Partei wahrgenommen wird. Andererseits ist das BSW eben hier in der Landespolitik auch in so eine SPD-Anhängselrolle gerutscht während dieser Landesregierungsarbeit. Also da tut man sich ganz schwer, eigene Akzente wirklich deutlich zu machen. Und eigentlich speist sich ja auch der Reiz dieser Partei dann eben eher aus der Oppositionsrolle auf Bundesebene, sodass dieser Rückzug von Krumbach, wenn man das jetzt mal so strategisch weiterdenkt, was könnte dahinter stecken, auch so ein bisschen den Weg frei machen würde für einen Parteivorsitzenden, der dann von außen eben mehr Freiheiten hat, einfach weil er nicht selber in diese Landesregierung eingebunden ist. Und da hat man natürlich mehr Möglichkeiten, einfach von der Seitenlinie ein bisschen bissiger zu agieren, um da die Punkte für die eigene Partei zu machen.
Und den Wechsel könnte es dann beim BSW in Brandenburg ungefähr im Spätsommer geben, wenn der Landesparteitag ansteht. Danke dir, Nico Hecht, für die Infos.
Gerne.
Wir haben es jetzt 10:50. Sie hören RBB 24 Inforadio. In Israel sorgt derzeit ein Bericht der New York Times für mächtig Wirbel. Danach soll die israelische Regierung geplant haben, die Atomanlagen im Iran anzugreifen. Der Angriff aus der Luft sollte im Mai durchgeführt werden und mehr als eine Woche dauern. Verschiedene Szenarien seien im Gespräch gewesen. Fast alle hätten die Unterstützung durch die USA erfordert. Laut New York Times hat die Trump-Regierung ihre Zustimmung aber verweigert. Dazu unser Korrespondent Julio Segador aus Tel Aviv.
Für Israel steht fest, Frieden im Nahen Osten kann es nur geben, wenn der Iran entscheidend geschwächt wird, wenn das Mullah-Regime als regionale Macht mit Einfluss auf Terrorgruppen und Milizen an Einfluss verliert. Und in der israelischen Regierung scheint man daher zu dem Schluss gekommen zu sein, dass ein Angriff auf den Iran, vor allem auf dessen Atomanlagen, die beste Garantie wäre, um den schiitischen Erzfeind in Schach zu halten. Wie ein Bericht in der New York Times nun offenlegt, soll Israel einen derartigen Angriff auf den Iran schon im Mai geplant haben. Bei seinem jüngsten Besuch in Washington soll Israels Premier Benjamin Netanyahu versucht haben, US-Präsident Donald Trump von der Offensive gegen den Iran zu überzeugen. Doch wie Trump nun in einem Radiointerview verriet, will er zunächst noch einmal der Diplomatie eine letzte Chance geben. Wenn wir das Problem ohne das lösen können, was die Israelis sagen oder vorschlagen, wäre das schön. Wir werden sehen, was passiert. Es wird so oder so eine Lösung geben. Klar ist, der Iran darf keine Atomwaffen besitzen. Das ist das Wichtigste. Netanyahu konnte Trump von einem gezielten gemeinsamen Militärschlag offensichtlich nicht überzeugen. Seine Meinung geändert hat Israels Premier aber nicht. Bei einem Truppenbesuch im Norden Gazas hält Netanyahu ein Papier in die Kameras. Das hier ist der Post des iranischen Tyrannen Ayatollah Khamenei, der heute veröffentlicht wurde. Darin erklärte er, warum Israel zerstört werden muss. Er tat dies während der Verhandlungen mit den Amerikanern. Wir kämpfen um unsere Existenz, wir kämpfen um unsere Zukunft. Vor allem Netanyahus rechtsextreme Koalitionspartner drängen darauf, den Iran zeitnah anzugreifen. Bei dem Vergeltungsschlag Ende Oktober konnte das israelische Militär iranische Raketenfabriken und wichtige Stellungen der Luftabwehr ausschalten. Seither herrscht das Gefühl vor, den Iran gerade jetzt entscheidend schwächen zu können. Doch klar ist auch, Allein kann Israel nicht gegen den Iran militärisch vorgehen. Zu groß wäre die Gefahr, einen regionalen Krieg zu entfesseln, der auch in Israel möglicherweise zu großen Verlusten führen würde. Man braucht die USA, macht der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot deutlich. Ein Angriff im Iran ist nicht mit einem Angriff im Gazastreifen oder im Libanon zu vergleichen. Das ist eine enorme Operation mit regionalen und globalen Folgen, die mit einem unglaublichen Aufwand verbunden ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es die Amerikaner sind, die Weltmacht Nummer eins, die eine solche Operation anführen. In Israel sind viele verwundert, dass die israelischen Angriffspläne offenkundig geleakt und veröffentlicht wurden. Dies mache alle Überlegungen zu einem Militärschlag wirkungslos, sagen Experten. Die Opposition überschüttet Premier Netanyahu mit Hohn und Spott.
Aus Tel Aviv war das Julio Segador.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Oft wissen ja die Eltern von ihren Kindern ganz genau, was sie so treiben und nicht umgekehrt. Der Film Was Marielle weiß dreht den Spieß allerdings um. Er kommt heute in die Kinos. Die Hauptrollen in dieser Familiensatire spielen Julia Jentsch und Felix Kramer als Eltern, deren Tochter durch eine neue übersinnliche Fähigkeit alles mit anhört und beobachtet, was sie erleben und wie sie sich verhalten. Unser Filmexperte Alexander Soyer hat Felix Kramer zum Interview getroffen, der viel Spaß mit dieser Grundidee hatte.
Also für mich ist so ein Punkt, sind wir nicht heutzutage die ganze Zeit in dieser Beobachtung schon drin, ohne dass wir es merken, also in dieser Selbstausbeutung, in diesem Social-Media-System, alles preisgeben, nahbar sein, gläsern, was auch immer, du kannst da so viel draus machen.
Und all das, all diese übergeordneten Gedanken werden in Was Marielle weiß im Mikrokosmos einer Familie gebündelt, weil die Tochter auf einmal nach einer Ohrfeige in der Schule übersinnliche Fähigkeiten entwickelt und alles mitkriegt, was ihre Eltern so tun und lassen.
So bürgerliche Mitte, heile Welt, Haus, Auto, Mama, Papa bei, na kommt mal her, weißt du, wie so ein Teilchenbeschleuniger, ich gebe der Tochter jetzt mal so eine Fähigkeit und dann gucken wir mal. Das fängt mit so einem mit so einem Spüren an, das Kind spürt etwas, dann wird es natürlich durch die Ohrfeige ein richtiges Spüren, dann wird es ganz simpel, dann kommen Sinne dazu, wie wirklich Sehen und Hören, also dieses Dr. Mabuse-Thema, so, und dann wird es wieder am Ende zu einem Gefühl.
Im Grunde also ist, was Marielle weiß, eine Trennungsgeschichte. Und während Julia Jentsch als Mutter ihren Mann schon fast verlassen hat, versucht Felix Kramer in seiner Rolle als Vater seine Männlichkeit zu bewahren.
Und das aus diesem Wurm, der ist ja auch so, ja, was Unangenehmes, aber trotzdem umarme ich den, weil der was draus macht, der sagt allen, ich höre ab morgen mit dem Rauchen auf. So, weißt du, der versucht dem Bild, was er seiner Tochter preisgibt, gerecht zu werden. Und das finde ich auch rührend. Und dafür so jemanden habe ich auch ein zärtliches Gefühl, weil ich so denke, kennen wir doch alle, dass wir irgendwie mal an dem Tisch abends den Mund zu voll nehmen und sagen, oh, jetzt muss ich aber abliefern, ne?
Für Felix Kramer, der vor ein paar Jahren mit den beiden Serien Dogs of Berlin und Warten auf den Bus nochmal einen richtigen Karriereschub bekam, ist sein Part in Frederik Hambalecks Was Marielle weiß, außerdem auch mal eine ganz andere Rolle als die, die er sonst eher spielt.
Und ich fand die Figur ganz toll. Es ist eine moderne Männerfigur. Es ist für mich gerade die Suche. Die guten Männerfiguren sind sehr rar, muss man schon sagen. Es ist auch, hat alles seine Gründe, wie auch immer. Aber ich lebe ja jetzt in meiner Zeit und ich werde auch einen Teufel tun, die ganzen Väter und Urgroßväter der ganzen Gesellschaft irgendwie die auf meine Schultern zu laden und für die jetzt irgendwie Buße zu tun, sondern ich suche natürlich nach komplexen Männerfiguren und das ist so eine unsicher, weich, ängstlich, das ist alles ganz toll und für mich auch war das auch neu und das war auch für Frederik, dem Regisseur, fand er natürlich ganz toll. Also Felix möchte dich natürlich mal sehen, dass du nicht die Tür eintrittst oder keine Antwort auf die Frage hast, so eine Figur, ne?
Der Schauspieler Felix Kramer über Was Marielle weiß, der heute in die Kinos kommt.
Morgen im RBB 24 Inforadio.
Manchmal ist der eigene Weg ziemlich dunkel. Besonders wenn es um Krieg, Verlust oder Schicksalsschläge geht. Doch irgendwo ist immer Licht. Beim Frühstart ins Leben. beim Neuanfang in der Fremde, beim Suchen nach Wahrheit. Was bringt uns voran? Was gibt uns Hoffnung? Mit uns gehen Sie durchs Dunkel ans Licht. Der Karfreitag im RBB24 Inforadio. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Temperaturen in Berlin und Brandenburg, in Berlin-Adlershof 24 Grad, in Eiskeller 23 Grad, in Cottbus 26 Grad und in Potsdam aktuell 22 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Kerstin Reinsch.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Barnim. Zwischen Oberkrim und Kurz-Oranienburg gibt es Stau nach einem Unfall mit zwei LKW. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Schönefelder Kreuz und Königs Wusterhausen hat es einen Unfall auf der linken Spur gegeben. Stau ab Rangsdorf, 10 Minuten Verzögerung. A10 westlicher Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest rund eine Stunde Stau an der Baustelle. In Richtung Dreieck-Werder dauert es etwa 30 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Joachimsthal und Pfingstberg Stau wegen Bergungsarbeiten, 90 Minuten plus. A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Fährberlin und Neuruppin Süd gibt es Stau nach einem Unfall, hier 60 Minuten plus. 113 unter 13 Richtung Dresden. Zwischen Waltersdorfer Dreieck und Rago Stau nach einem Unfall.
14 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
An Christine Schenten hier, guten Tag. Während nahezu jeden Tag Drohnen und Raketen auf Städte und Dörfer in der Ukraine fallen, wird in Paris heute ein neuer Versuch unternommen, den Krieg auf diplomatischem Wege zu beenden. Auch Vertreter der Ukraine und Spitzenpolitiker aus den USA nehmen an diesem Treffen teil. Kerstin Reitsch.
Die USA und mehrere europäische Länder sprechen heute in Paris über mögliche Auswege aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aus Washington sind US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff angereist. Witkoff hat in der vergangenen Woche erneut in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Außerdem sind auch Unterhändler der Ukraine zu Gesprächen in Paris. Ob es zu einem Treffen in großer Runde mit den USA kommen wird, ist allerdings unklar. Bisher sind nur bilaterale Beratungen mit Vertretern der Staaten aus der sogenannten Koalition der Willigen geplant, darunter Großbritannien und Deutschland. Der Hörsaal der Humboldt-Universität auf dem Campus Nord in Mitte wird für Wochen nicht nutzbar sein. Möglicherweise können auch erst nach Monaten dort wieder Vorlesungen gehalten werden. Martin Grunwald, RBB 24.
Schon jetzt sei klar, dass die Beschädigungen in dem Raum so gravierend seien, dass der Hörsaal für längere Zeit nicht für die Lehre zur Verfügung stehen wird, teilte das Präsidium der Universität mit. Vorlesungen und andere Veranstaltungen müssten verlegt oder digital angeboten werden. Der Hörsaal war gestern Nachmittag besetzt und anschließend von der Polizei geräumt worden. Unter anderem hatten die Besetzer gewaltverherrlichende Parolen sowie Symbole der als Terrororganisation eingestuften Hamas an die Wände des Hörsaals geschmiert.
Die Polizei hat im sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen das Elternhaus eines 16-Jährigen durchsucht. Dort wurden giftige Substanzen gefunden. Nach Angaben des sächsischen Landeskriminalamtes wird der Jugendliche verdächtigt, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Aus Dresden, Oliver Riebel.
Dem deutschen Jugendlichen wird vorgeworfen, in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses giftige Substanzen hergestellt und gelagert zu haben. Dazu gehöre unter anderem Rizin, dass eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes ist. Was der junge Mann damit vorhatte, ist noch unklar und soll ermittelt werden. Auf den Fall aufmerksam geworden war die Polizei durch den Hinweis eines Chemikalienhändlers. Das Gelände ist abgesperrt, inklusive sämtlicher Zufahrtsstraßen. Ein Haftbefehl ist nicht beantragt worden. Der Jugendliche ist nicht vorbestraft.
Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Darin wird davon abgeraten, Vertreter dieser beiden Länder zu